Ich habe Russland lieben gelernt, vor allen Dingen die Menschen, die russische Mentalität, die ist sehr sensible.
Damals in der Friedensbewegung war sozusagen das Konzept gemeinsames Haus Europa und das Sicherheitsbedürfnis des anderen zumindest zu respektieren.
Alles, was ist Putin der Schlechte? Für mich ist Putin jedenfalls einer, der sich praktisch im Weltgeschehen stark macht.
Na, ich rege mich auf, mit welcher Ignoranz und mit welcher Überheblichkeit Deutschland sich anmaßt, über Russland zu urteilen.
Druzhba ist russisch und heißt Freundschaft. Und um die ist es zwischen Deutschland und Russland nicht gut bestellt, zumindest politisch. In der deutsch-russischen Geschichte ging es immer schon auf und ab. Zu den guten Phasen gehört sicher die erste Zeit nach dem Mauerfall, als Gorbi-Gorbi-Rufe nicht nur in Berlin zu hören waren. Doch nun herrscht schon länger Eiszeit. 2014 hat Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und Soldaten in die Ostukraine geschickt. Für die EU ist das inakzeptabel. Sie hat daraufhin Sanktionen gegen Russland verhängt. Dann war da noch die russische Cyberattacke auf den Deutschen Bundestag oder der Mord im Tiergarten in Berlin, bei dem der russische Geheimdienst einen Dissidenten in unmittelbarer Nähe des Regierungsviertels getötet haben soll. Das meint zumindest der Generalbundesanwalt. Auch die allerjüngsten Ereignisse nähren Zweifel an Putins Russland. Seit Mitte der Woche liegt der wichtigste Oppositionspolitiker Alexei Nawalny im Koma, möglicherweise vergiftet. Und der kürzlich von den russischen Behörden ohne ausreichende Reihentestung zugelassene Corona-Impfstoff wird hierzulande eher skeptisch gesehen. Trotzdem sind Putin und Russland heute in Teilen der deutschen Bevölkerung beliebt. Einer Forsa-Umfrage vom Februar 2020 zufolge hat knapp ein Viertel der Menschen in Ostdeutschland großes Vertrauen zu Putin. In Westdeutschland sind es immerhin 9%. Und in einer Umfrage des ZDF meinten jeder zweite Ostdeutsche und jeder dritte Westdeutsche, der Westen sei zu feindselig gegenüber Russland. Ich berichte seit 30 Jahren aus und über Russland. Das Land mag ich sehr, aber Wladimir Putins Politik ist für mich inakzeptabel. Und mich schockiert immer wieder, mit welcher Brutalität und Kaltschnäuzigkeit die Machthaber in Russland gegen ihre Kritiker vorgehen. Deshalb frage ich mich, wer sind die Menschen, die in Deutschland ein Zugehen auf Russland fordern, jenseits von den Lobbyisten und Propagandisten? Und warum denken sie so? Willkommen zu diesem Wochenendjournal über Russlandfreunde in Deutschland. Druzhba, auch wenn's frostig wird. Am Mikrofon ist Gesine Dornblüt. Ich bin hier in Eberswalde. Das ist eine Kreisstadt, die liegt etwa eine Stunde nordöstlich von Berlin. Hier waren zu DDR-Zeiten viele sowjetische Soldaten stationiert. Ich bin hier mit Waldemar und Marianne Hickel verabredet. Die beiden waren zu DDR-Zeiten in der deutsch-sowjetischen Freundschaft aktiv. Das war eine Organisation, die das Ansehen der Sowjetunion in der Bevölkerung verbessern sollte. Waldemar Hickel hat, als es die DDR nicht mehr gab und auch die deutsch-sowjetische Freundschaft nicht mehr existierte, gleich eine Nachfolgeorganisation gegründet, die Freundschaftsgesellschaft. Und da ist er bis heute aktiv.
Haus Nummer 15. Hallo Herr Hickel, grüße Sie. Frau Hickel, hallo, grüße Sie.
Gut, also herzlich willkommen. Ja.
Danke, danke.
Gut. Nehmen Sie einen Platz, legen Sie ab oder was Sie machen wollen.
Wo wollen wir denn sitzen?
Im Wohnzimmer,
ja, das ja, gern. Sie haben ja den Kaffeetisch gedeckt extra.
Nee, ich fand es so niedlich, den kleinen Kuchen.
Ja,
boah, man, der sieht man richtig schluckt doch heute aus. Nicht mehr so viel, finde ich, oder? Gucken Sie mal, aber das ist ein großes Stück.
So. Ja, ich stelle mal gleich die erste Frage. Worum geht es Ihnen denn eigentlich? Geht es Ihnen um Russland als Staat, um Russland insgesamt oder geht es Ihnen um die Menschen?
Menschen.
Naja, von mir aus gesehen ist es in erster Linie die Menschen. Das war eigentlich schon damals und auch heute noch. Also,
Sie haben ja beide sich relativ früh bei der deutsch-sowjetischen Freundschaft engagiert.
Ich ja. Vielleicht ganz kurz, ich wollte Lokführer werden, das hat dann nicht geklappt. Ich habe die Ausbildung zwar angefangen, aber musste durch Krankheit aufhören. Dann hat sich ergeben, dass hier in Eberswalde, dort in RAW 8. Mai, mal eine Freundschaftsorganisation gegeben hat, die ist aber dann nicht mehr arbeitsfähig gewesen.
Das müssen wir kurz erklären, das RAW war das Reichsbahn-Ausbesserungswerk in DDR-Zeiten.
Ja. Dann habe ich dort auch nicht mit Auftrag von Partei und Regierung, sondern alleine dort diese Freundschaftsorganisation mit Hilfe der vorhandenen Funktionäre, die da noch übrig geblieben sind, aufgebaut. Und um das abzukürzen, wir sind nachher so gut gewesen, dass wir mit zu den Besten im Kreis gehörten.
Worin äußerte sich denn das? Also was haben Sie denn gemacht?
Es gab zu DDR-Zeiten bei der Freundschaft eine Unterhaltungsreihe in der Richtung, das war eben Wissen über die Sowjetunion als Wissenswettbewerb der Freundschaft gemacht haben. Wir als RAW 8. Mai, wir haben diesen Wissenswettbewerb, möchte ich bald sagen, bühnenreif gemacht. Wir haben große Landkarten gemacht, wo die Sowjetunion da war, wo die Fragen zupassten. Da wurde die Technik gemacht. Wenn es richtig war, blinkten dort die Lichter auf. Also sowas war uns.
Ja, wir haben eine Reise nach Rostov am Don geschenkt gekriegt. Da war ich ja mit meinem lieber Mann, da haben wir ja was erlebt.
Sie haben Fotos rausgesucht und Material rausgesucht. Im Computer haben Sie gesagt. Wollen wir das mal angucken?
Können wir, das dauert bloß ein bisschen, bis der hochfährt.
Na, dann mal los.
So gerne.
Reise. In welche Wolga oder was?
Na, wo waren Sie denn überall?
Moskau, Leningrad, Rostov am Don. Dann war die Freundschaftsreise mit der Bahn über Minsk.
Dann nehmen wir mal die Reise nach Rostov am Don.
Na ja.
Weil Sie davon schon erzählt haben.
So, das war die Schiffsreise, Kasan, Rostov am Don, 28.06.75 bis 10.07.
Jetzt haben wir hier so ein Emblem, Freundschaft für immer steht da, Staatswappen der DDR und Staatswappen der Sowjetunion. Was ist das denn?
Ja, das gab mal hier so eine Broschüre und da war das drin.
Und das ist das Motorschiff Alexander Puschkin.
Puschkin, ja, ein Schiff. Also ich möchte sagen, für mich ist das der größte Erlebnis gewesen, generell gewesen.
Das ist so ein Flussschiff, ein bisschen rundlich, mit einer Galerie auf dem Oberdeck. Man sieht da viele Fenster, auch ein bisschen Gardinen.
Ach, das war ein tolles Schiff, das schönste Schiff mit Teppich. Wenn man reinkam, wurden die Füße abgespült. Das war super drinne, wie so im Ei, war ganz toll. War einfach schick. Dann haben wir getanzt, da gesungen, wa? Das war richtig herrlich. Na, wenn wir uns hier getroffen haben mit der Freundschaftsgesellschaft, dort im Haus der DSF war es ja auch, das waren Veranstaltungen mit Tanzen, miteinander sprechen. Das war herrlich.
Was denken Sie heute über die Sowjetunion?
Ich denke, also auf alle Fälle denke ich, egal was man jetzt Putin, wenn es jetzt wieder auf Putin gehen sollte, was jetzt wieder alles was ist, ist Putin der Schlechte. Für mich ist Putin jedenfalls einer, der sich praktisch im Weltgeschehen stark macht. Und umsonst haben wir sicherlich auch nicht so eine Leute da in Russland wie Schröder und wie jetzt zum Beispiel die Ministerpräsidenten, die mal in Brandenburg waren, die für die Sowjetunion praktisch arbeiten, für die Freundschaft. Und egal was auch immer ist, man muss Freundschaft halten, auch wenn man die nun nicht unbedingt so liebt, wie man sie möchte in der Hinsicht. Aber man muss doch Ehre beweisen und Achtung, wenn man was haben will. Und nicht bloß, solange ich was brauche, solange ist er mein Freund. Wenn ich ihn nicht brauche, dann schwanke ich wieder rüber und dann ist der mein Freund in der Hinsicht. Und unser bester Freund, also nicht meiner, aber ich meine, den Westdeutschen muss ich jetzt mal anbieten, in den war ein Amerikaner. Na gut, das ist politisch aus der Kriegssituation gewesen. Dort waren Amerikaner, dort waren Engländer, dort waren Franzosen später und bei uns waren natürlich die Russen. Und das prägt ja natürlich auch, jeder Staat wirbt für sich.
Diese Verschlechterung der Beziehungen mit Russland, die hat sich ja in den letzten Jahren entwickelt, nachdem Russland die Krim annektiert hat und nachdem Russland auch Soldaten in die Ostukraine geschickt hat. Und der Krieg dort in der Ostukraine, der hält ja immer noch an. Wie haben Sie denn diese Ereignisse verfolgt mit der Krim und der Ukraine? Wie ist Ihr Blick darauf?
Also verfolgt, möchte ich sagen, habe ich das nicht groß. Ich meine, jeder Stratege, auch Putin, jeder macht, was er will. Und so macht Putin das, was er dafür richtig hält. Ja, und ich möchte sagen, in der Ansicht, ich habe mal hier auch im Fernsehen das gesehen von Putin, so eine schlechte Idee hat der gar nicht. Und dass es ein Gegengewicht gibt zu Amerika, da muss etwas anders sein. Kann ja nicht sagen, bloß weil der Größe Radau macht, der hat recht. Also.
Jetzt gehen wir raus. Genau auf der anderen Straßenseite ist der Garnisonsfriedhof von Eberswalde. Das ist ein ehemaliger sowjetischer Friedhof. Dort liegen mehrere hundert sowjetische Soldaten, aber auch Zivilisten. Und die Freundschaftsgesellschaft, Herr Hickel, pflegt dort einen Gedenkstein für zwei sowjetische Soldaten.
Haben Sie schön gemacht. Die haben Eberswalde sind noch grüner gemacht. Weil diese, wie nennt sich denn das hier einfach?
Grabstein.
Grabstein, eben bloß so ganz flach gemacht und sieht jetzt von Weitem eben aus wie ein Park. Ein schöner Eindruck.
Sind Sie oft hier?
Nö. Ich bin hier nie, so wenn Waldemar geht alleine.
Dieser Gedenkstein, der ist ja zwei sowjetischen Piloten gewidmet, die 1966 über Berlin-West abgestürzt sind. Sie hatten den Befehl, sich über den Schleudersitz zu retten. Mhm. Und es heißt, dass sie das verweigert haben, weil die Maschine dann drohte, auf bewohntes Gebiet zu stürzen. Ja. An dem Jahrestag, da legt ja die Freundschaftsgesellschaft in der Regel Blumen nieder, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist. Wie viele Menschen kommen denn da so zur Kranzniederlegung?
Naja, die Leute, die wirklich da Anteil haben dran, man kennt sich in der Richtung.
Jetzt müssen wir hier mal Platz machen für den jungen Mann, der möchte vielleicht den Text lesen oder wissen, worum es geht.
Das ist schwer zu erkennen.
Dann sagen wir Ihnen das. Das sind hier ist der Gedenkstein für die beiden Piloten, die mit den Köpfen hier zu sehen sind. Ja. Das ist der Boris Kapustin hier unten, der linke und der rechte. So. Und der rechte ist der Ivar
Janov.
Juri.
Janov.
Ja? Gut. Naja, wollen wir
und
die
aus welchem
so
Land
lassen,
kommen Sie?
Aus Russland.
Aus Russland. Ja. Ich dachte, wie den Akzent hier dachte
ich. Ja, natürlich. Wohne zwar seit 2005 in Deutschland, aber. Ich bin Russe.
Brandenburg-Vögel?
Wir wohnen in Paderborn.
Ach, Paderborn.
Gut, gut. Das ist ja ein Ding.
Naja, wir sind eine Freundschaftsgesellschaft.
Das ist schön.
Ja.
An den Stadtrand von Eberswalde und das erinnert mich gerade ein bisschen an Russland. Denn ich fahre mit einem Oberleitungsbus und davon gibt es in Deutschland nur ganz wenige, in Russland dagegen sehr viele. Tja, und tatsächlich erinnert auch der Ort, an dem ich jetzt ausgestiegen bin, ein bisschen an Russland. Es sind viele, viele weitgestreckte große Wohnblöcke, 5-6-stöckig, große Parkplätze, gerade Straßen, viel Nadelwald und sogar Birken. In einem dieser Häuser ist der Verein Kontakt. Dort hat Waldemar Hickel von der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft sein Büro. Deshalb bin ich darauf gekommen. Interessant ist es aber auch, weil sich dort Spätaussiedler treffen. Die Spätaussiedler, auch Russlanddeutsche oder Kasachstandeutsche, das ist die größte Gruppe der Russischsprachigen in Deutschland. Viele von ihnen leben ganz angepasst, ganz unauffällig, aber trotzdem sind die Russlanddeutschen in den letzten Jahren in Verruf gekommen, weil nämlich einige von ihnen als Rechtsextreme aufgefallen sind. Es gab den Fall Lisa 2016, ein Mädchen aus Berlin, Marzahn, von dem es hieß, es sei vergewaltigt worden, und zwar von einem Geflüchteten. Daraufhin haben Russlanddeutsche zu Demonstrationen aufgerufen. Sie haben bei den Demonstrationen russische Fahnen geschwenkt, haben Putin-Bilder gezeigt und sogar Außenminister Sergei Lavrov hat sich geäußert. Die vom russischen Staat gelenkten Medien haben sich auf das Thema gehängt und es groß gemacht. Und dann stellte sich raus, dass das Mädchen Lisa gar nicht vergewaltigt worden war, sondern alles eine Erfindung war. So, ich gehe jetzt hier auf das Gelände. Hier ist auch noch ein Reha-Betrieb. Dreistöckiges Gebäude, ein paar Fahrräder vor der Tür. Ah ja, das sieht gut aus. Hier ist ein Schild über der Tür. Kontakt Eberswalde und eine russische und deutsche Fahne nebeneinander.
Herein, bitte schön.
Guten Tag, Irina Desert.
Genau.
Frida, у нас мы положили бутылку чистой воды по поперек в холодильник, хорошо?
Das ist unser Kollege und sie hilft uns sehr, sehr gut und viel. Frau Magdalena Westendorf.
Frau Westendorf, Sie sprechen auch Russisch.
Ja.
Wie kommt das?
Ich habe in Kiew studiert, dort Biologie.
Ich sehe jetzt hier, das ist so ein typischer Versammlungsraum mit Tischen zu einem U geformt, gleichförmigen Stühlen, aber selbst gebastelten Blumengirlanden an der Wand. Und Sie haben ja auch ein Keyboard und eine Tafel zum Anschreiben.
Also, mir werden Kurse gegeben für Erwachsene, für Kinder, ganz verschiedene Altersstufen, für Männer, für Frauen, für die Integration. Und verschiedene Nationalitäten sind hier vertreten. Also es geht jetzt nicht darum, die Russlanddeutschen oder nur die Russen, sondern um syrische Frauen und tschetschenische Frauen und alles, was eben jetzt zurzeit anfällt.
Gegründet haben Sie sich ja als Selbsthilfeverein von Spätaussiedlern oder Russlanddeutschen. Waren Sie da auch schon dabei, Frau Desert?
Seit 2001, es war ein Pilotprojekt, Selbsthilfegruppe Kontakt. Und seit 2001 bin ich auch in Deutschland und habe ich angefangen, auch hier.
Wir haben ja schon am Telefon kurz gesprochen. Sie haben gesagt, Sie fänden Russlands Politik und Putin gar nicht so schlecht und der sei in Wirklichkeit gar nicht aggressiv. Können Sie das mal ausführen?
Finde ich immer noch so. Meine Deutschkenntnisse nicht so gut damit darüber sprechen.
Diese Geschichte mit der Lisa, mit dem Mädchen Lisa vor einigen Jahren in Berlin, Marzahn, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Haben Sie damals auch demonstriert oder?
Nee. Zu solchen Geschichten sind wir nicht zuständig und wir möchten nicht solche Aktionen unterstützen oder also letzte Zeit Politik interessiert uns nicht so richtig.
So, jetzt werden hier Stühle gerückt, denn gleich ist Chorprobe. Der Chor heißt
Iwuschka. Iwa ist die Weide und Iwuschka ist die kleine Weide.
Wie lange existiert
es? Na, jetzt сколько нас, сколько мы, Мариночка, сколько лет? 17 Jahre.
Ja, jetzt sind hier 8 Frauen zusammengekommen. Irina Desert bedient das Keyboard. Sie was fragen zwischendurch. Weil Sie die Jüngste sind hier, möchte ich Sie gerne auch fragen.
Naja, fast ja.
Sind Sie auch in Russland geboren oder in Kasachstan oder in Deutschland?
Ich bin in der Sowjetunion geboren, kann man so sagen, ja. Meine Eltern haben in Tadschikistan Praktikum gemacht und ich bin da geboren. Aber ich bin aus Russland, ja.
Und wie lange sind Sie schon hier in Eberswalde?
18 Jahre.
Was denken Sie über Russland?
Wir haben kein Problem mit, egal welche Nationalität wer hat. Ich bin selbst ein Teil russisch, ein Teil ukrainisch. Mein Mann ist Spätaussiedler und zurzeit alles gut bei uns.
Hier ja, aber in der Ukraine ist Krieg. Wie verfolgen Sie das?
Oh, ich möchte nicht dieses Thema anfassen, ja, weil wir haben verschiedene Meinungen, ja, aber richtig schlimm für Leute, die wohnen da. Und Politik ist Politik, ja.
Und Sie singen lieber?
Ja, ich singe immer gern.
Eigentlich bin ich oft diejenige, die sich über irgendetwas echauffiert und meint, sie muss das jetzt unbedingt loswerden.
Und worüber regen Sie sich auf?
Na, ich rege mich auf, mit welcher Ignoranz und mit welcher Überheblichkeit Deutschland sich anmaßt, über Russland zu urteilen. Es ist einfach eine Anmaßung. Das beste Beispiel gestern, der Impfstoff. Heute früh hätte ich mich hinsetzen können und hätte schreiben können, was Sie heute sagen werden. Also ich kann das Drehbuch der Russland nicht verstehen, kann ich schreiben. Die Hetze im Prinzip. Man beschäftigt sich nicht damit, sondern man sagt gleich, es ist schlecht. Ja? Der Impfstoff kann nicht gut sein.
Glauben Sie, dass Putins Tochter den Impfstoff geprobt hat?
Ja, sicherlich.
Ehrlich?
Das würde er sich niemals wagen zu sagen, das ist nicht in der russischen Kultur. Und es wäre klar, dass er lügt, weil in den Kreisen dort wüsste es jeder, dass er lügt. 100 Pro.
Welche Fernsehsender schauen Sie?
Ich lese also noch eine Tageszeitung.
Welche?
Entweder die von hier, ich wechsle immer, oder mal eine, die in der ganzen Bundesrepublik erscheint. Ich gucke dann mal die Süddeutsche oder auch Tagesspiegel. Und von den russischen Sachen ist es so, muss man sich ans Internet halten.
Und wie gehen Sie um, wenn Sie also jetzt zum Beispiel, es gibt ja Meldungen von internationaler Bedeutung, da sind die deutschen Medien, dann die öffentlich-rechtlichen und die russischen Staatsmedien ja diametral entgegengesetzt. Wie gehen Sie denn dann damit um?
Ich gucke mir beides an und bilde mir eine Meinung. Und da ich eine sehr linke Weltanschauung habe, bin ich sowieso sehr kritisch eingestellt, allen Medien gegenüber, und bilde mir dann mein eigenes Urteil. Da ich aber die Wende hier erlebt habe und was hier vor sich gegangen ist, glaube ich, habe ich auch ein Recht dazu, mir ein Urteil zu bilden, ein eigenes.
До крови ко мне и ветер в твоих ветрах, я буду ждать тебя, но ты дерево, твоя листва в облаках.
So, das ist hier die Frankfurter Allee im Berliner Osten. Verlängerung der Karl-Marx-Allee, die hieß früher auch mal Stalin-Allee, zu Ehren des sowjetischen Diktators. Ein Stück weiter Richtung Berlin-Mitte sind auch die berühmten Stalin-Bauten aus den 50er Jahren. Hier an der Frankfurter Allee stehe ich jetzt vor einem Neubauwürfel, ein Bürogebäude, und dort bin ich verabredet mit der Geschäftsführerin der Firma Textima Export-Import. Den Kontakt hat der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, Osteuropa-Verein, vermittelt. Das ist eine Interessensvertretung, die sich immer wieder für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland einsetzt. Und ich bin gespannt, was Frau Hundertmark mir dazu sagen wird.
Textima Riga.
Hallo, Dornblit hier vom Deutschlandfunk. Ich bin mit Frau Hundertmark verabredet.
Wir sitzen in der 5. Etage.
Danke. Die Textima vermarktet deutsche Anlagen und Maschinen in Osteuropa, vor allen Dingen in Russland. Ein Unternehmen, Textima, gab es schon in der DDR. Das war ein riesiges Textilkombinat in Karl-Marx-Stadt. Das wurde aber nach der Wende abgewickelt. Und dann gab es noch ein Außenhandelsunternehmen, Textima. Dort hat Heike Hundertmark schon 1985 angefangen. Das Außenhandelsunternehmen wurde auch abgewickelt, allerdings dann 1991 neu gegründet.
Tür freigegeben.
Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Hundertmark. Ich habe extra ein bisschen
komplizierteres. Ich begrüße Sie recht herzlich bei Textima.
Danke.
Bitte.
Wäre es möglich, dass Sie zeigen, was hier so ist? Einfach, dass ich einen Überblick kriege?
Können wir machen. Ist ja nur die Hälfte der Firma. Weil wir haben ja 7 Auslandsbüros. Und hier sitzen natürlich nur die deutschen Mitarbeiter, weil hier das Stammhaus ist.
Sie haben bestimmt noch Verbindungen aus Sowjetzeiten. Ich nehme mal an, dass Sie davon durchaus auch profitieren.
Nö, so viele alte Verbindungen haben wir nicht mehr. Wir haben sehr viele neue Verbindungen. Also die ganzen Strukturen, auch in Russland, sind ja zerschlagen worden. Also nö, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Okay.
Wir haben neu aufgebaut.
Alles klar.
Ja.
Gehen wir mal los?
Dann gehen wir mal los. Also, wir haben 25 deutsche Mitarbeiter, die hier in unseren Büros sitzen. Das ist hier unser großer Konferenzraum. Wir haben alles modernisiert, weil wir ja jetzt sehr viel Videokonferenzen durchführen müssen. Wir dürfen ja nicht reisen.
Sie haben hier praktischerweise auch eine Karte hängen, ja. Russland und seine Nachbarn. Vielleicht können Sie mir da noch mal zeigen, wo Ihre Dependancen sind.
Unsere Dependancen, also unsere größte ist hier in Moskau. Dann haben wir eine in Usbekistan, unsere zweitgrößte ist in Taschkent. Wir haben eine in Kasachstan in Almaty, das finde ich vor Schreck gar nicht so schnell, doch hier unten, hier ist Almaty. Dann haben wir eine in der Ukraine, in Kiew, hier. Dann haben wir noch eine in Weißrussland, in Minsk. Und wir haben noch eine in Ivanovo, in Russland. Und eine in Kasan, in Tatarstan, das habe ich ganz vergessen. Fragen Sie mich jetzt nicht, finde ich nicht so schnell jetzt auf dieser großen Karte hier.
Ich sehe es auch gerade nicht. Ah doch, hier an der Wolga natürlich, Kasan.
Ja.
Und dann sehe ich hier noch so ein schönes Schachspiel.
Ja, das habe ich geschenkt bekommen von einem russischen Oligarchen, weil wir ein ganz großes Projekt realisiert haben, und zwar ein Werk zur Herstellung von Carbonfasern. Damals war es noch möglich, heute gibt es da dann schon ein kleines Problem.
Warum? Das müssen Sie erklären.
Ja, also Carbonfasern kann man verwenden für zivile Zwecke oder für eben militärische Zwecke. Heißt also, das Erzeugnis bzw. die Maschinen, die dort aufgestellt wurden, sind Dual-Use-Ware und müssen also genehmigt werden von der BAFA. Wir haben Antrag gestellt, wir haben damals auch die Genehmigung bekommen, dieses Werk zu bauen.
Die BAFA ist wer?
Die Bundesaufsicht für Ausfuhr.
Dual-Use-Waren sind Waren, die für zivile und militärische Zwecke verwendet werden können. Die dürfen wegen der Sanktionen gegen Russland, die wegen der Annexion der Krim verhängt wurden, nicht mehr nach Russland exportiert werden.
Ja, genau. Also, und Carbonfasern sind sehr leicht und haben eine sehr hohe Festigkeit. Also man kann die wirklich zum Beispiel einsetzen für technische Textilien, für Belege für Straßenbau. Man kann natürlich leider auch diese Faser einsetzen praktisch bei Flugzeugträgern oder so. Das ist leider so. Aber wir haben eindeutig zivile Anwendung gehabt.
Können Sie mal für Ihre Firma sagen, wie stark haben Sie die Sanktionen eigentlich getroffen?
Uns haben die Sanktionen getroffen, weil wir mehrere Verträge, also ich sage jetzt mal so Volumina bis 10 Millionen, nicht genehmigt bekommen haben. Heißt also, 10 Millionen durften wir als mittelständisches Unternehmen nicht in Richtung Russland exportieren. Das ist schon ein Wert. Und das ist ja auch zurzeit unser größtes Problem bei Russland. Das ist eigentlich unser Hauptmarkt. Und da haben wir auch unser größtes Büro, die Sanktionen. Es ist klar, dass es nicht rechtens war, dass Russland die Krim annektiert hat. Da sind wir uns alle in dem Sinne einig. Mein Wunsch wäre, und überall, wo ich die Gelegenheit habe, äußere ich diesen Wunsch auch, dass Deutschland und ich denke Frankreich wieder das Zepter in die Hand nehmen und versuchen, die russische Seite und die ukrainische Seite wieder an einen Tisch zu bekommen, um diesen furchtbaren Krieg dort endlich zu beenden.
Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Es ist ja jetzt so, dass nicht so, dass die Bundesregierung nichts tun würde.
Das würde ich jetzt auch nicht so sagen.
Aber haben Sie eine Idee, wo wäre noch mal eine Möglichkeit? Weil Sie wissen ja sicher auch, als jemand, der sich viel mit Russland beschäftigt hat, vielleicht haben Sie auch Biografien von Putin oder über Putin gelesen, es ist ja bekannt, seine Jugend und sein Ausspruch, dass man geschlagen wird und dass man eben mit Kraft und der Stärkere sozusagen gewinnt. Und es gibt eben die Ansicht, dass das auch seine Politik heute prägt. Sind Sie da anderer Ansicht?
Also Putin ist natürlich ein Charakter. Ne? Also der ist ein starker Mann, der strahlt es ja auch überall aus. Wenn Veranstaltungen sind, hat er ja zum Teil einen freien Oberkörper und so weiter. Wir wissen, wo er tätig war und ich stelle mir vor, dass Frauen vielleicht es schaffen sollten, dort dieses Gefühl zu entwickeln, um diese Männer alle wieder an einen Tisch zu bekommen. Also so stelle ich mir sowas vor, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert.
Sie reisen ja normalerweise viel. Jetzt sehe ich hier ein Foto mit dem Bundespräsidenten. Wo war das?
Da reisten wir, als Herr Dr. Steinmeier noch Außenminister war, Zentralasien, Usbekistan, Kirgisistan, und Tadschikistan. Ah. Ja, genau. Wir können sagen, dass wir Gott sei Dank Aufschwung zu verzeichnen haben auf dem usbekischen Markt und damit Verluste in Anführungsstrichen oder Verträge, die wir gern mit Russland hätten machen wollen, konnten dadurch kompensiert werden.
Also doch gar nicht so schlimm mit den Sanktionen?
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Man hätte ja auch noch mehr machen können.
Guten Tag, lieber Hans. Entschuldige, wenn ich erst jetzt den Hausherrn meine Ehrerbietung
erweise. Hallo. Ja. Hallo. Oh, Sie stehen hier schon.
So, jetzt gehe ich mir mal die Hände waschen.
Ich bin hier jetzt zu Gast bei Ruth und Hans Misselwitz in Berlin-Pankow. Ruth Misselwitz war lange Pastorin in der evangelischen Kirchengemeinde von Pankow und sie hat Anfang der 80er Jahre, also noch zu DDR-Zeiten, hier den Friedenskreis Pankow mitgegründet. Und heute hat sie extra für mich ein paar Mitstreiter eingeladen aus erster Stunde.
Also mein Mann und ich und Marina auch, wir sind hier sozusagen die Gründergeneration. Ja.
Normalerweise treffen Sie sich in der Kirche?
Im Gemeindehaus, ja. Wir treffen uns eigentlich jeden ersten Freitag im Monat. Seit 1981 ist das so. Und wir existieren als Friedenskreis immer noch. Ja, und ich bin seitdem eben aktiv in dieser ganzen Friedensdiskussion mit drin. Und ich war auch 9 Jahre Vorsitzende von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Und in dieser Funktion war ich auch öfter in Russland, ja.
Jetzt sind Sie heute hier extra mir zuliebe zusammengekommen. Und Frau Misselwitz, als ich Sie angerufen habe und Ihnen das Thema vorgeschlagen habe und gefragt habe, ob Sie mitmachen möchten, da waren Sie gleich sehr aufgeschlossen. Warum?
Ja, also unser Verhältnis zu Russland ist ja sehr spannungsgeladen und ich habe oftmals so Déjà-vu-Erlebnisse wie zu 1981. Da hatten wir Angst gehabt, dass es hier zu einem atomaren Kriegsausbruch kommen könnte. Und wir müssen versuchen, diesen Krieg zu verhindern und nicht durch Aufrüstung und mehr Kriegsstrategie dem anderen Angst einjagen, sondern wir müssen vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstungsschritte machen.
Sagen wir mal, einer unserer wesentlichen Ansätze damals in der Friedensbewegung war sozusagen das Konzept gemeinsames Haus Europa und gemeinsame Sicherheit, was ja auch bedeutet, die Sicherheit und das Sicherheitsbedürfnis des anderen zur Kenntnis zu nehmen. Was nicht bedeutet, dass ich alles bejahe, aber es zur Kenntnis zu nehmen und zumindest zu respektieren.
Nehmen Sie den Ukraine-Konflikt, zu dem hätte es gar nicht kommen müssen. Hätte man die Ukraine nicht vor die Wahl gestellt, seid ihr mit ihnen oder seid ihr mit uns?
sondern hätte den Status quo akzeptiert und ausgleichend gewirkt, wäre es bestimmt nicht zu dieser Eskalation in der Ukraine gekommen. Es ist ja auch allgemein bekannt, dass der Maidan intensiv aus dem Westen, insbesondere aus den USA, auch finanziell gestärkt wurde, sagen wir mal. Ja.
Da würde ich gerne mal einhalten, weil dieser Maidan, also die, sagen wir, pro-europäische Bewegung in der Ukraine 2014, und es war ja nicht die erste, es gab ja 2004 die Orangenrevolution. Ich habe mich gefragt, Ihre Bewegung auch in den 80er Jahren zum Ende der DDR hin, Ihr Einsatz für Gerechtigkeit, das war ja eines der Leitmotive. Das sind ja im Prinzip Motive und Gedanken, die sich auch im Maidan wiedergefunden haben. Wie ist denn Ihre Beziehung zu dieser Bewegung in Kiew? Ist das nicht was, womit Sie eigentlich sympathisieren und das Sie unterstützen müssten?
Ja, natürlich ist es unterstützenswert. Die Frage ist, woher kommt die Unterstützung sozusagen? Also ich denke, dass Veränderungen im eigenen Land vor allen Dingen durch pro-demokratische Kräfte im eigenen Land kommen sollten. Die Frage ist, welchen Einfluss auf solch eine Bewegung wird von wem auch immer dann genommen, sozusagen. Und auf darauf bezieht sich mein Punkt. Und in wessen Interesse?
Welche Machtinteressen stehen jeweils dahinter?
Genau.
Ich nehme auch noch
Telefon. Ja, ich bin kein Freund von Putin, das muss ich mal sagen.
Ja, da kommt man ja dann gleich in dieses Fahrwasser.
Da kommt man schnell mit. Ne?
Ich bin jetzt auf dem Land und zwar in Körbecke. Das ist ein kleiner Ort, der liegt ungefähr in der Mitte zwischen Kassel und Paderborn, so gerade eben noch in Nordrhein-Westfalen. Es ist hübsch hier. Felder, Wiesen, Wälder und viel Landwirtschaft. Es gibt hier den Biohof Jacobi. Das ist ein Familienunternehmen und der Senior Josef Jacobi, der hat 2014 einen offenen Brief unterzeichnet. Da ging es um Russland. Der Titel war, die Überschrift war Nicht in unserem Namen. Das war ein Appell von ungefähr 60 Unterzeichnern an die Abgeordneten des Bundestages. Sie sollten sich stärker um Ausgleich und Dialog mit Russland kümmern. Hallo, Herr Jacobi.
Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Haben Sie sich schon ein bisschen umgesehen hier auf dem Hof?
Ich habe mich schon so ein bisschen umgeguckt hier. Das ist ja wirklich idyllisch. Also die Ferkel tollen hier durchs Stroh und hinter dem Haus haben Sie Hühner und Gänse und Kälber und tolle Obstbäume. Jetzt frage ich mich, diese Idylle hier, was haben Sie denn mit Russland am Hut?
Also ich hatte vor vielen Jahren russische Praktikanten, das hat sich irgendwie ergeben, und die wollten einfach deutsche Landwirtschaft kennenlernen. Und da war einer dabei, Andrei Lobanow. Der kam aus der Nähe von Nowgorod und hat mich dann irgendwann eingeladen nach Nowgorod. Und da habe ich einfach gesehen, einmal wie toll es da ist. Ich habe Russland lieben gelernt.
Und was haben Sie an Russland lieben gelernt?
Also natürlich das Land, die Andersartigkeit der Kirchen. Aber vor allen Dingen die Menschen, die russische Mentalität, die ist sehr sensible. Das hat mich einfach fasziniert, wie gastfreundlich die da waren. Also nachts um 10 haben sie uns noch ein tolles Essen aufgetischt und das war aber überall so. Das war aber auch in Polen so. Das fand ich einfach toll. Sowas kennt man in Deutschland leider nicht so sehr mehr.
Ja. Die Kuh knabbert ein bisschen mit an dem Mikrofonkabel.
Ja, woanders hin, weil die Kuh knabbert noch länger. Wenn es Ihnen recht ist, dann gehen wir hier runter und ich setze mich auf diese Kante, weil sitzen kann ich besser als stehen.
Auf jeden Fall machen wir das so. Herr Jacobi, Sie haben 2014 diesen Aufruf-Appell mit unterschrieben, nicht in unserem Namen, den 60 Personen des öffentlichen Lebens mit unterzeichnet hatten. Da ging es darum, den Bundestag aufzufordern, mehr Dialog zu führen mit Russland. Wie kam es denn dazu?
Naja, der amerikanische Präsident hat gesagt, diese Regionalmacht Russland da im Osten, östlich von Europa oder sowas, das geht natürlich total gegen die russische Seele. Man hat auch ja mal versprochen, dass die NATO sich nicht nach Osten erweitert. Und was hat man gemacht? Man hat Polen, man hat Tschechien, man hat Ungarn, man hat Lettland, Litauen, Estland, Bulgarien. Was vorher im Ostblock war, hat man in die NATO aufgenommen. Und da ist dann der Bruch gewesen. Und da hätte man eben weiter im Gespräch bleiben müssen. Und ich fand den Aufruf gut. Deshalb habe ich ihn unterschrieben.
Es ist so, es gab kein schriftliches Versprechen, dass die NATO nicht nach Osten ausgeweitet werden sollte. Und auf dem Gebiet der Sowjetunion sind andere Staaten entstanden, die natürlich das Recht für sich in Anspruch nehmen, selber zu entscheiden, wo sie Mitglied sein wollen. Woher nehmen Sie denn Ihre Informationen, wenn Sie sagen, das war Anlass?
Wo ich meine Informationen? Naja, ich lese halt Zeitung und spreche mit Menschen und ich bilde mir eine Meinung, die muss nicht immer richtig sein. Ich bin auch kein Politiker, der nur Weltpolitik macht, aber ich habe ein Gefühl dafür, wenn ich meine tägliche Zeitung lese, was richtig ist und was falsch ist. Und da ist was falsch gelaufen.
Was haben Sie für Reaktionen bekommen damals auf den Brief? Es gab ja große Kritik, es gab dann einen Gegenbrief. Den Unterzeichnern wurde vorgeworfen, sie hätten die Krim-Annexion nicht erwähnt und auch die russische militärische Aggression in der Ostukraine nicht erwähnt. Haben Sie persönlich auch Kritik einstecken müssen?
Ja, ich habe auch Reaktionen gekriegt von Menschen, die sich auch gut auskennen, die ich auch sehr schätze, die gesagt haben, warum ich dann so einen Blödsinn unterschreiben könnte. Aber ich stehe auch nach wie vor dazu. Ja. Vielleicht gehen wir mal drüben auf die andere Straßenseite, da wohne ich nämlich.
Das ist aber wirklich sehr niedlich und hübsch hier auch, mit den vielen Blumen hinter den Zaun.
Ein Bauer ist einer, der die Arbeit von vorne bis hinten selber macht. Und für mich ist bäuerliche Landwirtschaft eine tolle Form, wie man im Einklang mit der Natur wirtschaften kann. Und das hätte ich gerne gehabt, dass Russland da so ein bisschen von mir mitkriegt, weil die Bauern sind da praktisch ausgerottet worden, ähnlich wie in der DDR. Und da gab es einen Präsidenten der Lenin-Akademie in Moskau. Und das ist der Präsident aller Akademien in Russland. Also ein relativ hochgestellter Mann, der in der Landwirtschaft sehr viel zu sagen hat. Und der interessierte sich für die bäuerliche Landwirtschaft. Und die er in Russland nicht kennenlernen konnte. Und auf irgendeine Tour hat er das mitgekriegt von Deutschland. Und wir sind dann mit der Abgeordnung hier durchs Dorf gefahren, auf dem Trecker, und ich habe ihm erzählt, da wohnt der Bauer so und so, der hat 30 Kühe oder der eine hat 20 Kühe und der eine hat 50 Sauen und der hat so viel Hektar Land, und ja, das war für ihn damals sehr interessant.
Und hatten Sie irgendwann den Eindruck, dass es möglich wäre, Ihre Art von Landwirtschaft in Russland durchzusetzen?
Schwierig. Die Leiter der Kolchosen oder Sowkosen, wir haben total gegen ihn gearbeitet. Und dann ist er irgendwann, ich weiß nicht wie, aber ist er ums Leben gekommen auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Also von daher war das schon für mich auch so beklemmend, dass da offensichtlich doch andere Kräfte am Wirken sind und dass es nicht so ganz einfach ist. In Russland sind andere Verhältnisse als bei uns.
Was mit dem Präsidenten der Akademie tatsächlich passiert ist, lässt sich kaum klären. Überhaupt bleiben für mich auch nach diesen Begegnungen viele Fragen offen. Das war das Wochenendjournal über Russlandfreunde in Deutschland. Jetzt folgt hier Klassik, Pop etc. mit der Kabarettistin Lisa Eckhardt. Mein Name ist Gesine Dornblüt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.